freut mich, dass ich hier in der Kramerstraße sein darf und mit euch Gedanken anstellen darf über den Glauben. Zeitenwende. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat Zeitenwende zum Wort des Jahres 2022 gekürt. Und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat es im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufgegriffen, als er 3 Tage nach diesem Angriff gesprochen hat vor dem Deutschen Bundestag und diesen Begriff geprägt hat. Die Nachkriegsordnung, in der wir im Westen relativ friedlich gelebt und prosperiert haben, wurde von einem brutalen Angriff bedroht. Die Fratze des Bösen zeigt sich unverhohlen. Der russische Präsident will imperiale Machtansprüche mit Gewalt durchsetzen. Und das ist für uns, die in einer einigermaßen zivilisierten Welt gelebt haben, tatsächlich eine Zeitenwende. Polykrise. Kürzlich hat jemand diesen Begriff vorgeschlagen als Wort des Jahres für 2023. Als Polykrise werden multiple Krisen bezeichnet, die sich nicht nur summieren, sondern teufelskreisähnlich sich gegenseitig verstärken. Eben, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der Terror der Hamas, der Krieg in Israel, die Klimakrise, die Umweltkrise, die Finanzkrise, Inflation und Pandemie. Und trotz Zeitenwende und Polykrise wollen wir diesen Predigtgottesdienst feiern im Namen Gottes, der Quelle allen Lebens, im Namen Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung und im Namen des Heiligen Geistes, dem Spender von Trost und Kraft. Nach meiner Pensionierung habe ich Zeit, Podcasts zu hören. Für jene, die nicht wissen, was Podcasts sind, es handelt sich um Serien von Audiodateien, die man dann hören kann, wenn man will, zum Beispiel eben, wenn man unterwegs ist. So habe ich im Adventist History Podcast viel über Adventgeschichte kennengelernt. Kann ich nur empfehlen. Aber ich höre auch über den Haag hinaus, zum Beispiel den Podcast von Worthaus oder von Glaube und Gesellschaft. Bei Worthaus referiert meistens ein Theologe über ein biblisches Thema und den Lebensbezug oder er legt ein biblisches Buch schön Kapitel nach Kapitel aus. Und in Glaube und Gesellschaft diskutieren meistens 3 Theologen mit Gästen manchmal auch über Gott, die Welt, über die Bibel und die Gesellschaft. Und das ist sehr interessant und bereichernd. Auch das kann ich nur empfehlen. In verschiedenen dieser Podcasts wird auch darüber gesprochen, wie man heute noch den Glauben vermitteln kann und welches die Probleme dabei sind, denen man begegnet. Biblisch gesprochen, wie kommt ein Mensch zum Glauben an Gott? Oder noch konkreter, noch biblischer, wie kommt es zu einer Bekehrung, zu einer Sinnesänderung? In einem dieser Podcasts wurde ein Gespräch mit Ralf Kunz geführt. Er ist evangelisch-reformierter Pfarrer und seit 2004 Professor für praktische Theologie hier an der Universität Zürich. Und es ging bei dieser Diskussion um seine Antrittsvorlesung zu Heidi. Ja, ein Theolog, der eine Antrittsvorlesung zu Heidi gemacht hat. Und dieser Podcast hat in mir so viele Gedanken und Überlegungen ausgelöst, die ich mit euch heute teilen möchte. Die meisten von uns kennen Heidi als Teil der Schweizer Literatur. Das ist etwas, das hinausgegangen ist in die Welt. Ich weiß nicht, in wie viele Sprachen dieses Buch übersetzt worden ist. Es ist von Johanna Spyri aus dem Jahr 1880 das erste Buch und das zweite ein Jahr später, das sie dann rausgebracht hat. Und dieser Roman ist eine geistliche Geschichte, aber auch ein Bildungsroman. Der geistliche Aspekt wird in den meisten Heidi-Ausgaben, die man kaufen kann, weggelassen. Nun will ich die Geschichte sehr verkürzt zusammenfassen, damit alle einen minimalen Zugang zu Heidi haben. Heidi ist ein Waisenkind, der Vater war Zimmermann und starb bei einem Unfall. Die Mutter starb wegen dem Kummer über den Verlust und den Tod des Vaters. Und die sterbende Mutter vertraute die Vormundschaft über das damals einjährige Kind ihrer Schwester Dete an. Dete, selbst noch recht jung, hat Heidi danach 4 Jahre lang großgezogen. Nun möchte aber Dete das Angebot wahrnehmen, bei wohlhabenden Leuten in Frankfurt eine Dienstmädchenstelle antreten. Und Dete findet, jetzt könne sich der Großvater, der Alpöhi, als der nächste Verwandte von dem Heidi, sich um das 5-jährige Kind kümmern. Und sie bringt das Mädchen mit dessen wenigen Habseligkeiten zu ihm auf die Alp oberhalb von Maienfeld im Kanton Graubünden. Und dort wohnt die aufgeweckte Heidi mit dem Großvater auf der Alp. Sie genießt die Natur, die grünen Weiden und hütet im Sommer mit dem Geißenpeter die Ziegen vom Dorf. Heidi ist ein ausgesprochenes Naturkind. Nach 3 Jahren holt Dete Heidi ab beim Großvater und nimmt sie mit nach Frankfurt an ihre Stelle zur wohlhabenden Familie Sesemann. Dort hat Dete 3 Jahre inzwischen gearbeitet. Und dort lernt Heidi auch die etwas ältere, an den Rollstuhl gefesselte Clara kennen, aber auch das sehr strenge Fräulein Rottenmeier, die als Hausdame den Bediensteten Anweisungen gibt. Heidi wird in Frankfurt nicht froh. Sie wird freudlos. Sie vermisst den Großvater, die Berge, die Weiden, die Geißen, den Wind, der durch die Tannen hinter der Hütte, der Alphütte jeweils geweht hat. Und sie verliert den Appetit und magert ab. Sie fühlt sich verloren in Frankfurt. Sie hat Heimweh. Da kommt die gütige Großmutter von Clara für einige Wochen zur Familie Sesemann zu Besuch. Und Großmutter Sesemann findet einen Zugang zu Heidi, weckt bei ihr das Interesse für Buchstaben und das Lesen. Und mit 8 Jahren lernt Heidi endlich lesen, denn beim Großvater ging Heidi nicht zur Schule. Frau Sesemann schenkt ihr ein mit Bildern illustriertes Buch und es gelingt der Frau Sesemann in Heidi auch das Gottvertrauen zu wecken. Lehrt das Mädchen beten. In diesem Buch, das sie geschenkt bekommen hat, mit den Bildern, gefällt ihr besonders ein Bild besonders gut, wo ein Hirte auf einer grünen Weide abgebildet ist, der friedlich auf seinen Hirtenstock gestützt hinausschaut über die weidenden Schafe. Es ist die Geschichte vom verlorenen Schaf. Und diese Geschichte liest Heidi immer wieder. Ja, sie wird Christin durch das Lesen dieser Geschichte. Vom Hirten, der 99 Schafe zurückließ und das eine verlorene Schaf suchte und es zurück in die Herde brachte. Sie vermittelt ihr in ihrem Heimweh und der erlebten Heimatlosigkeit die Zuversicht, dass doch jemand da ist, der sie in ihrem Verlorensein sucht, ihr Hoffnung und Trost gibt. Diese Geschichte vom verlorenen Schaf und von dem Hirten, der dem Schaf nachgeht und es zurückbringt, trifft Heidi im Innersten. Das Handeln des Hirten beeindruckt sie und sie fühlt sich verstanden und wagt es, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Eine andere Geschichte in diesem Bilderbuch, nämlich die Geschichte vom verlorenen Sohn, wird ihr zur Lieblingsgeschichte nach dieser Geschichte vom verlorenen Schaf. Dennoch, Heidi war oft traurig, magerte ab, und Herr Sesemann merkte es und auch, dass der Grund dafür keine Krankheit war, sondern starkes Heimweh. Und so konnte Heidi wieder zurück in die Schweiz, auf die Alp in den Kanton Graubünden zum Großvater. Aber man versteht Heidi nicht ganz, wenn man nicht auch den Großvater kennt. Heidis Großvater ist im Dorf unten gefürchtet. Er lebt nämlich sommers und winters einsiedelhaft in seiner Alphütte, eine gute Gehstunde vom Dorf entfernt. Als übermütiger junger Mann hat er den ererbten Bauernhof im Domleschg verlassen, so wird es jedenfalls im Dorf unten gemunkelt, und er habe sein Geld im Ausland verzecht und verspielt. Und nach langen Jahren kehrt er heim, und er hat sich nicht ins Dorf eingefügt. Er hat einen schlechten Ruf und ist deswegen auch von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Und so begnügt er sich mit einer verbitterten Bergeinsamkeit und gilt als Menschenhasser. Und eine Frau aus dem Dorf sagt über den Alpöhi, über den Großvater: Mit keinem Menschen will er etwas zu tun haben, und wenn er mit seinem dicken Stock im Jahr einmal herunterkommt, so weicht ihm alles aus und muss sich vor ihm fürchten. Heidi, die nun lesen kann, sagt dem Großvater voller Freude, dass sie eben lesen gelernt hat. Und will ihm ihre Lieblingsgeschichte aus diesem Buch vorlesen. Dem Buch, das ihr Frau Sesemann geschenkt hat. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der alles verprasst hat, was ihm sein Vater gegeben hat, der Schweine hüten muss, um zu überleben, und der reumütig aus jener Welt heimkehrt und vom Vater freudig mit einem großen Fest willkommen geheißen wird, obwohl er ja im Unfrieden vom Vater geschieden ist. Ist denn das nicht eine schöne Geschichte? Fragt Heidi den Großvater, als sie ihm diese Geschichte vorgelesen hat. Und dieser immer noch schweigend da saß, wo Heidi doch erwartet hatte, er würde sich freuen und verwundern auf diese Geschichte. Doch, Heidi, die Geschichte ist schön, sagte nun der Großvater bedächtig. Aber sein Gesicht war so ernsthaft, dass Heidi ganz still wurde und die Bilder im Buch ansah. Leise schob sie das Buch rüber zum Großvater über den Tisch und sagte: Sieh, sieh, wie ihm wohl ist. und zeigte mit dem Finger auf das Bild des Heimgekehrten, wie er im frischen Kleid neben dem Vater steht und zu ihm gehört als Sohn. Und der Großvater erkennt sein eigenes Schicksal und sein hartes Herz wird weich. Am folgenden Sonntag geht er erstmals seit langer Zeit wieder in die Kirche. Gemeinsam mit der Heidi. Das ist nun eine ganz andere Geschichte als die Geschichte aus dem Bibelgespräch heute Morgen vom Jona, von der Massenbekehrung. Wie kommt heute in einer säkularisierten Welt ein Mensch zum Glauben an Gott? Der Glaube an Gott ist eine freiwillige, höchstpersönliche, intime Angelegenheit. Und freiwillig meint keine Angstmacherei, kein Druck, keine Drohung, in keiner Weise. Freiwillig meint, dass man selbst davon überzeugt ist und überzeugt sein muss. Und dafür ist es notwendig, dass einem etwas plausibel wird. Ich habe nachgeschaut im digitalen Wörterbuch, wie plausibel auch wiedergegeben werden kann. Als einleuchtend, als verständlich, als begreiflich, als glaubhaft, als annehmbar. Umschreibungen für plausibel. Wie kommt es nun dazu, dass einem der Glaube an Gott einleuchtend, verständlich, begreiflich, glaubhaft und annehmbar wird? Romano Guardini schreibt in seinem Büchlein vom Leben des Glaubens: Der Weg zum Glauben ist der Weg der Wirklichwerdung Gottes. Wer als Kind in einer christlichen, vielleicht sogar adventistischen Familie aufgewachsen ist, der hat von Gott gehört. Gutes und manchmal auch Falsches. Aber im Dunstkreis von Menschen zu leben, denen Gott in ihrem Leben wirklich geworden ist, heißt nicht, dass Gott auch in meinem Leben deshalb zwangsläufig wirklich sein muss. Zum Glauben an Gott zu kommen, beschreibt Romano Guardini als einen Plausibilisierungsprozess, wo einem die Sache mit Gott zunehmend einleuchtend, verständlich, begreiflich, glaubhaft und annehmbar wird. Eben. Der Weg zum Glauben ist der Weg der Wirklichwerdung Gottes. Der Weg zum Glauben meint demnach nicht, einem Set von Glaubenssätzen oder Lehren zuzustimmen, sondern meint etwas, das dem zugrunde liegt, dass Gott im eigenen Leben persönlich, individuell wirklich wird. Ich kann es glauben, ich kann es fassen, dass es Gott gibt und dass er es mit mir unendlich gut meint. Das war immer mein Problem als Prediger, wenn ich jemandem Bibelstunden gegeben habe, wie man so schön sagt. Ich habe versucht, der Person Glaubensüberzeugungen zu vermitteln, und zwar so, dass damit ein Bild von Gott gezeichnet wurde, das, jetzt muss ich so Schweizerdeutsch sagen, anmächerlich gsi isch. Es ging nicht nur um Vermittlung von Lehre. Weil als Vermittler kann man den inneren Prozess, auf den es eigentlich ankommt, nicht steuern. Wenn jemand zum Glauben an Gott kommen und eine Beziehung mit ihm eingehen soll, dann kann man das nicht von außen machen. Dass Gott jemandem wirklich wird, ist sehr wesentlich durch Gottes guten Geist beeinflusst. Das kann niemand machen, da sind uns die Hände gebunden. Jede und jeder von uns hat ein anderes Erleben. Wir sind durch unsere Vergangenheit auch sehr individuell geprägt. Wir sind unterschiedlich veranlagt, ticken auch nicht alle gleich und funktionieren sehr unterschiedlich. Und dann sind wir noch Mann und Frau und dann sind wir noch Schweizer und Ausländer, woher wir auch immer kommen, von einer völlig anderen Kultur geprägt. Der Alphöhi und das Heidi, die stehen ja nur exemplarisch dafür als Illustration. Und trotzdem, trotz dieser ganzen Verschiedenheit, haben wir alle eines gemeinsam. Das, wovon Paulus im Römerbrief schreibt, im Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Nun, mit Buße, das wissen wir, ist die Sinnesänderung gemeint. Aber Sinnesänderung ist eben nicht gleichzusetzen mit 28 Glaubensüberzeugungen zu diesen Ja zu sagen. Sondern mit Sinnesänderung ist ein existenzielles Geschehen gemeint. Eine persönliche Hinwendung zu Gott. Weil ich zu fassen beginne und zu verstehen beginne, dass dieser Gott, von dem ich gehört habe, für mich ein guter Gott ist. Das ist Sinnesänderung. Und das ist die Basis für alles Glauben. Und diese Hinwendung oder dieses Wirklichwerden Gottes in meinem Leben wird von verschiedenen Elementen beeinflusst. Aber eines ist immer zentral vorhanden. Immer. Gott überzeugt uns durch seine Güte. Er ist weder mit seiner Güte noch Geduld oder Langmut knausrig. Der liebe Gott schmürzelt nicht. Paulus sagt, dass Gott uns mit Reichtum, also mit Fülle, im Übermaß geduldig, langmütig, nachsichtig begegnet und begleitet. Weil er uns keinen Vortrag hält, bei dem er uns mit guten Argumenten mundtot macht, dass wir am Ende gar nicht mehr anders können, als Ja zu sagen. Nein, Gott zielt auf unsere innersten Bedürfnisse nach Angenommensein und Sinn. Und dabei spielt der Kopf natürlich auch eine Rolle. Aber entscheidend ist das, was wir so als Herz bezeichnen. Unser innerstes Empfinden, Wünschen nach Geborgenheit, Angenommensein, Wohlergehen, Freude und Friede. Sinnesänderung ist ein ganzheitliches Geschehen, ist Bekehrung, bei dem Kopf, Herz und Gefühl beteiligt sind. Und am Beispiel von Heidi und vom Großvater, wie hat doch Gott für dieses Waisenkind gesorgt? Er hat ihr Heimweh gesehen. Er hat ihr Menschen an die Seite gegeben, die wichtig für es waren. Gott sucht in seiner Güte jene Elemente, die mich in meiner individuellen Situation ansprechen. Heidi lernt mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf Gott kennen. Sie fühlt sich seltsamerweise in ihrer realen Lebenssituation angesprochen. Sie ist verloren, einsam, in der fremden Stadt, Heimweh, allein. Und im Gleichnis erfährt sie, da ist jemand, der mich sucht, der mir nachgeht. Sie erlebt Trost in ihrer Heimatlosigkeit. Und über das Getröstetsein und das Gehaltensein wird sie in das Abenteuer des Lebens hineingeführt. Und sie lernt beten. Sie findet nicht über das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Glauben. Und der Alpöhi, ihm hatte das Heidi zur Seite gegeben, das lebensfrohe Kind, das er braucht, um ihm die Geschichte vom verlorenen Sohn vorzulesen, indem es ihm jetzt so geht, dass er sich auch überraschenderweise erkannt fühlt. Ja, ein Pfarrer hätte das nicht geschafft, oder ein Prediger. Gott braucht ein Kind, das ihn weich macht und das ihn heil werden lässt. Wir sind am Anfang der Gebetswoche. Ich weiß nicht, wie vielte Gebetswoche das es ist, die du schon erlebst. Ich bin Gemeindeschreiber jetzt in der Gemeinde Basel und habe jetzt gemerkt, dass ich schon 50 Jahre getauft bin. Das ist an mir vorbei, erst jetzt so im Herbst, wo ich das gesehen habe. Wahrscheinlich 50 Jahre Gebetswoche. Wäre es nicht wieder mal an der Zeit, dass du dir überlegst, was es so mit der Güte Gottes in deinem Leben auf sich hat? Ich meine, welche Stricke und Fäden der liebe Gott in deinem Leben gezogen hat, damit dir in deinem Leben wirklich geworden ist? Ja, nehmt euch ruhig einen Moment Zeit, euch an die Güte Gottes in eurem Leben zu erinnern. Und welche Menschen er gebraucht hat, um das zu ermöglichen, zu vermitteln. Hast du diesem Menschen schon einmal Danke dafür gesagt? Der weiß es wahrscheinlich gar nicht. Ja, Gott geht mit jedem einen anderen Weg. Heidi hat das Gleichnis vom verlorenen Schaf berührt. Den Alpöhi das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und vielleicht die meisten von uns war es nicht ein Bibeltext, der uns dazu gebracht hat, gläubig zu werden. Gott führt individuell, er zwingt nicht, er macht keine Angst und er droht nicht, weil er uns gewinnen will, weil er uns überzeugen will, damit wir es mit ihm wagen. Es gibt einen Text, der so unbedeutend dasteht in der Apostelgeschichte, von der Purpurhändlerin Lydia, die dem Paulus zuhört, als er predigt. Und dort steht so, der Lydia tat der Herr das Herz auf. Hat sie sich bekehrt? Der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Niemand findet zu Gott dank eigenem Suchen und aus eigenen Stücken. Niemand bekehrt sich aus eigenen Stücken. Es ist immer das Wirken Gottes, das vorausgeht. Das Wirken durch seinen guten Geist, der uns für seine Güte, seine Liebe und sein Wohlwollen und damit für eine Beziehung mit ihm offen machen will. Und wie oft sind wir vielleicht schon an dem Punkt gestanden, dass wir gesagt hätten, ja, ich würde fast gläubig. Nicht? Wenn ihr euch zurückerinnert. Und welche Rolle spielt, so im Römertext, die Langmut und Geduld Gottes, wenn er Menschen von seiner Güte und seinem Wohlwollen überzeugen will? Damit ist ja der Zeitaspekt angesprochen. Gott hat unendlich viel Geduld. Auch mit Menschen, die im dritten Lebensalter angekommen sind, wie der Alpöhe. Alter ist kein Argument, um es nicht doch mit Gott zu versuchen und ihn im Leben wirklich werden zu lassen. Berührend finde ich die Stelle im Buch von Heidi. Nachdem Heidi dem Großvater das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus diesem Bilderbuch vorgelesen hat und wo es heißt, leise schob es noch einmal das Buch vor dem Großvater hin und sagte, sieh, wie es ihm wohl ist, und zeigte mit dem Finger auf das Bild des Heimgekehrten, wie er im frischen Kleid neben dem Vater steht und wieder zu ihm gehört als sein Sohn. Sieh, wie es ihm so wohl ist. Auf Schweizerdeutsch tönt das ja noch viel besser. Schau mal, wie es ihm wohl ist. Niemand bekehrt sich selbst. Unsere Bekehrung ist immer und ausschließlich Antwort auf die Aktivität Gottes. Bekehrung ist, wenn Gott Wirklichkeit in unserem Leben wird. Und dass das der Ergebnis eines Prozesses ist, bei dem er uns in unendlicher Geduld, Langmut und unaufhörlicher Güte begleitet hat. Ich verstehe Bekehrung als Überwältigtsein von Gottes Liebe, Güte und seinem Wohlwollen. Und meine Lieben, die Güte, das Wohlwollen und die Liebe Gottes, die hören zum Glück nicht mit der Bekehrung auf. Sie sind die neue Wirklichkeit, in der wir leben dürfen. Seine Geduld, seine Langmut, seine Nachsicht begleiten uns bis ans Ende unserer Tage. Das ist der Gott, von dem ich reden darf und der mich erfüllt. Ich wünsche uns allen, dass Gott uns in diesem Sinn plausibel und wirklich wird. Und ich wünsche dir, dass du überwältigt bist von seiner Liebe, Güte, seinem Wohlwollen. Und dass das Realität wird, was Heidi vom verlorenen Sohn zum Großvater gesagt hat, als sie gesagt hat, schau mal, wie wohl sie mich. Amen.